Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Anja Reinhardt einen schönen guten Tag. Wir haben heute jede Menge Konfliktpotenzial in der Sendung. Bei den Salzburger Osterfestspielen bahnt sich ein Eklat an. Es geht um den Streit zwischen dem künstlerischen Leiter, Dirigent Christian Thielemann, und dem Kulturmanager Nikolaus Bachler, der nächstes Jahr dort antreten soll. Mehr dazu gleich. Außerdem sprechen wir mit der Schriftstellerin Antje Ravik-Strubel über die anstehenden Wahlen in drei ostdeutschen Bundesländern und die Konflikte dort. Und in unserer Sommerreihe Wendepunkte geht es um einen der blutigsten Abschnitte in der neueren Geschichte, der nicht nur Frankreich radikal verändert hat, die Französische Revolution. Zuerst aber nach Salzburg, wo bis zum 31. August noch die sommerlichen Festspiele laufen. Aber trotzdem stehen heute die Osterfestspiele im Mittelpunkt. Gegründet 1967 von Herbert von Karajan. Ja, der schon seit Monaten schwelende Konflikt zwischen dem Dirigenten Christian Thielemann, dem künstlerischen Leiter, und dem designierten Intendanten Nikolaus Bachler, der eskaliert offenbar. Unser Opernexperte Jörn Florian Fuchs kommt gerade aus Salzburg und ist uns aus München zugeschaltet. Herr Fuchs, welchen Streit tragen denn Christian Thielemann und Nikolaus Bachler da aus?
Es geht vor allen Dingen um künstlerische Fragen, klar, um Besetzungsfragen, aber nicht nur was eben Sängerinnen und Sänger betrifft, sondern eben auch die Regieteams und die Stücke, die programmiert werden sollen in den nächsten Jahren. Der Hintergrund ist ja, dass Peter Rusitschka einige Jahre jetzt Intendant war bei den Osterfestspielen Salzburg, und der kann und konnte immer sehr gut mit Christian Thielemann und hat gesagt, er möchte aus Altersgründen jetzt zurücktreten. Er ist 70 geworden. Und so gab es also eine Bewerberliste. Und da ist nun Nikolaus Bachler, der bald scheidende Intendant in München, als Sieger hervorgegangen. Und da hat man schon am Anfang gleich gesagt, naja, das sind doch eher unterschiedliche Charaktere. Das stellte sich jetzt auch heraus. Es gab also mehrere Krisentreffen. Es gab mehrere Dinge, die an die Öffentlichkeit geleakt wurden. Und heute ist nun ein Brief von Thielemann herausgekommen, der auch über die Ticker gelaufen ist. Und da steht eindeutig drin, dass Thielemann also mit Bachler keine Zukunft sieht und dass er auch nicht weiß, dass sozusagen, wenn er die künstlerische Leitung dort hat und dann gibt es noch einen Intendanten, also das beißt sich einfach. Wer hat welche Kompetenzen? Das funktioniert so nicht.
Was beißt sich denn da genau?
Es beißt sich ganz konkret, daran kann man das tatsächlich festmachen, daran, dass es im nächsten Jahr ein Don Carlo gibt von Verdi, das ist gesetzt, und da kommt dann planmäßig Herr Bachler zunächst eher verwaltend, und dann ein Jahr später, ab 21, soll er dann schon auch künstlerisch aktiv werden und selber sich einbringen. Und da ist nun die Planung von Thielemann, dass es Lohengrin und Elektra geben wird. Elektra inszeniert von Katharina Wagner. Das hat vielleicht ein kleines Geschmäckle doch, weil wir ja wissen, dass er der musikalische Leiter auch noch, Thielemann, in Bayreuth ist und Katharina Wagner die Chefin.
Aber und durchaus protegiert auch von Katharina Wagner.
Natürlich, durchaus protegiert. Man weiß auch von den Regiehandschriften, dass Thielemann jetzt nicht das total Avantgardistische schätzt, und Katharina Wagner, egal wie man das jetzt einschätzt, was sie künstlerisch macht, aber es ist auf jeden Fall keine staubige Inszenierung, sondern da wird sicherlich ein wildes Konzept geben. Ja, und Bachler, er möchte also ganz gerne dann nach diesem Don Carlo, wenn er dann wirklich aktiv sein wird, möchte er den Freistaat Schütz haben und den Fliegenden Holländer. Das sind ja alles vier Stücke, die eigentlich Thielemann-Stücke sind. Ja? Also das sollte man meinen, ist kein Problem. Es kann auch sein, dass es ein bisschen bei den gegenseitigen Temperaturen dieser Figuren darum geht, dass es auch verschmähte Liebe ist. Denn Bachler hat offenkundig, ich sage offenkundig, es ist ein Gerücht, das ich gehört habe, versucht, für eine Neuproduktion des Rosenkavalier in München Herrn Thielemann zu verpflichten. Und das wurde also verschmäht. Und vielleicht ist es sozusagen eine Rache auf beiden Seiten. Ich mache dir das Leben schwer und der andere sagt dasselbe.
Gut, aber das ist jetzt nicht irgendein Festival. Mhm. Das sind die Osterfestspiele in Salzburg. Was bedeutet das jetzt für das Festival?
Also so ein unruhiges Fahrwasser ist hochproblematisch. Wenn in einem Jahr mal die Auslastung um paar Prozent sinkt, ist dieses Festival gleich schon gefährdet, weil der Eigenfinanzierungsanteil extrem hoch ist. Im Hintergrund spielt eine Sache noch eine Rolle. Vor einigen Jahren waren es ja eben die Berliner Philharmoniker mit ihrem jeweiligen Chefdirigenten zuletzt Rettel, und dann gab es diese Rochade, sie sind nach Baden-Baden gegangen, und wir haben die Dresdner Staatskapelle mit Thielemann an der Salzach, und man hört schon, und das verdichten sich auch da die Gerüchte, dass es schon darum geht, dass eigentlich Herr Bachler gern den sehr erfolgreichen Kirill Petrenko mit den Berliner Philharmonikern an die Salzach verpflichten würde, um dort ein ähnlich, wie er sagen würde, wildes und avanciertes Programm zu machen wie in der Bayerischen Staatsoper. Ob das jetzt dazu kommt, steht im Moment völlig in den Sternen.
Vielleicht noch ganz kurz, gibt es eine offizielle Stellungnahme des Festivals selbst?
Nein, da gibt es gar nichts und Bachler, wenn man ihn anspricht, grinst höchstens. Also es halten sich alle Seiten bedeckt. Es ist ja auch eine Justizfrage. Also Peter Raue, der Anwalt aus Berlin, hat sich jetzt auch schon eingemischt etwa und so kriegt man also nur Statements aus zweiter und dritter Hand im Moment.
Jörn Florian Fuchs über den Streit bei den Salzburger Osterfestspielen. Und es bleibt konfliktreich, nicht mit uns, gegen den Missbrauch der friedlichen Revolution 1989 im Wahlkampf. So heißt eine offene Erklärung, die gestern von ehemaligen DDR-Bürgerrechtlern und ostdeutschen Bundesbürgern veröffentlicht wurde und die sich gegen den AfD-Wahlkampfslogan richtet, der lautet: Hol dir dein Land zurück, vollende die Wende. Unterzeichnet unter anderem von Marianne Bürtler, ehemalige Bundesbeauftragte für die Unterlagen der Stasi.
Wenn die AfD das wirklich ernst meinte, dann müsste sie sich ja auch die Forderungen zu eigen machen, die wir damals erhoben haben. Für ein offenes Land mit freien Menschen, gegen die Diskriminierung von Minderheiten, gegen Abgrenzung, gegen Mauern. Also wenn die AfD sich das alles zu eigen macht, dann hätte ich nichts dagegen, wenn sie sich damit auch auf 89 beziehen.
So Marianne Bürtler gestern im Deutschlandfunk Kultur. Die Vereinnahmung der friedlichen Revolution von 89 sieht sie als Missbrauch und Geschichtslüge. Wenn es um die anstehenden Wahlen in drei ostdeutschen Bundesländern geht, dann könnte man den Eindruck bekommen, dass es vor allem um AfD-Wähler und die Gegner der Partei geht. Wir befragen in Kultur heute Schriftsteller, Künstler, Intellektuelle zu ihrem Blick auf die Stimmung im Osten. Und ich habe heute vor der Sendung mit der Schriftstellerin Antje Rabig-Strubel über die Situation in Brandenburg gesprochen, wo am 1. September ein neuer Landtag gewählt wird. Strubel wurde in Potsdam geboren, nach Stationen in Berlin und New York lebt sie dort heute auch. Wir haben sie in Helsinki erreicht und ich habe sie gefragt: Manchmal ist der Blick aus der Ferne ja schärfer, weil man mehr Distanz hat zu dem, was sich vor der Haustür abspielt. Sind das denn punktuelle Proteste oder gibt es in der Kulturszene eine Politisierung?
Ja, ich glaube, die hat in der letzten Zeit stark zugenommen. Also immer mehr Aktionen ja auch von Seiten der Künstler und die Debatten werden jetzt nicht mehr nur politischer Ebene geführt, sondern man kommt schon auch beim, wenn man sich trifft, so beim Abendessen oder sowas, immer mehr in solche Gespräche. Also die Stimmung ist insgesamt politisierter.
Welche Gespräche sind das denn, die Sie mit Freunden und Bekannten so führen am Tisch, wenn Sie zusammensitzen, so wie Sie es jetzt gerade beschrieben haben?
Naja, es geht schon um die Frage insgesamt eigentlich gar nicht so sehr nur auf Brandenburg bezogen. Warum gibt es eigentlich im Moment global gesehen, also zumindest was die westliche Welt betrifft, diesen wahnsinnigen Rechtsruck, dieses rückwärtsgewandt, nationalistische, frauenfeindliche, sexistische, also was kommt da eigentlich hoch? Und dann gibt es alle möglichen Erklärungen dafür und darüber setzen wir uns in letzter Zeit intensiver auseinander. Also das ist auch was, was mich beschäftigt und mich beschäftigt ist dann klar global, weil ich mich in den USA lange aufgehalten habe. Also ich meine, da gibt es ja die Alt-Right-Bewegung und so weiter, aber auch in Bezug auf den Osten und da gibt es ja ganz unterschiedliche Begründungen und trotzdem ist das Phänomen so ähnlich. Das ist eigentlich das, was mich irgendwie beschäftigt, worauf ich jetzt aber auch keine abschließende Antwort habe. Also immer nur so punktuelle Begründungen, die stimmen, aber sie sind sozusagen keine abschließende Erklärung.
Wenn wir jetzt mal auf Brandenburg schauen, das ja sowas wie der Speckgürtel von Berlin ist, nicht wenige ziehen ins Umland, in die Uckermark zum Beispiel, weil, das muss man auch mal sagen, es da wirklich sehr schön ist. Die Arbeitslosenquote ist niedrig, die Wirtschaft wächst. Was denken Sie, warum gibt es so viel auszusetzen an der derzeitigen Situation? Warum ist die Stimmung so auf der Kippe?
Die Frage wäre vielleicht, warum wählt jeder Fünfte die AfD?
Aber was glauben Sie, was ist der Grund dafür?
Ja, es gibt vieles, was, glaube ich, nach der Wende und immer noch im Argen liegt, vor allem in Bezug auf sowas wie Abwertung von Lebensläufen, von Lebensgeschichte, von nicht wahrgenommen werden. Also es sind ja viele Leute nach der Wende arbeitslos geworden, aber diese Arbeitslosigkeit als solche ist noch gar nicht ausschlaggebend, sondern eigentlich viele Lebensleistungen wurden nicht anerkannt. Man wurde eingemeindet und letztendlich wurde das westdeutsche System dem ostdeutschen mehr oder weniger übergeholfen. Und da ist vieles einfach untergespült worden. Also es hat lange Zeit die Wahrnehmung für spezifisch ostdeutsche Lebensläufe jenseits der ideologischen Durchsetzung gefehlt. Vielleicht ändert sich das im Moment ein bisschen, aber ich glaube, da ist so ein bisschen einer der Schlüssel für diese Unzufriedenheit oder dieser Glaube, dass man sowieso nichts ausrichten kann und dass die da oben, wie es immer so heißt, irgendwie sowieso machen, was sie wollen und einen belügen oder wie auch immer, was dann immer angeführt wird als Grund, warum man jetzt unbedingt die AfD wählen muss. Also das weiß ich nur aus Gesprächen mit meinen Eltern, die im Havelland wohnen und schon immer mal diese Meinung hören. Also so nach dem Motto, jetzt haben die uns da oben wieder belogen und klar wählen wir die AfD dann. Aber das kommt, glaube ich, daher, dass es so ein bestimmter Mangel an der Wahrnehmung für das spezifisch ostdeutsche Leben gibt.
In Sachen Kultur, um jetzt mal auf die Wahlprogramme der Parteien einzugehen, gibt es da sehr unterschiedliche Vorstellungen. Während die Grünen und die Linke für kulturelle Vielfalt eintreten, liest man im Wahlprogramm der AfD, wenn große Orchester nicht mehr ohne ausländische Instrumentalisten auskommen, ist dies ein Armutszeugnis für unsere eigene Musikerziehung und Ausbildung. Wie sehen Sie das auch unter dem Aspekt, dass Sie ja zusammen mit einer persischen Lyrikerin, einer Lyrikerin aus dem Iran, auch sowas wie ein Tandem-Projekt hatten?
Naja, also diese Äußerung der AfD ist einfach grundsätzlich unmöglich. Also wenn wir nur noch eine rassistisch gedachte deutsche Kultur für zulässig und förderwürdig halten, dann ist das keine demokratische Gesellschaft mehr. Das ist absolut unhaltbar. Und deswegen bin ich eigentlich ganz froh über die Kandidaten der anderen Parteien, die eigentlich eine sehr pragmatische Haltung an den Tag legen. Und selbst wenn die AfD jetzt stärkste Kraft werden sollte, ganz klar jede Art von Zusammenarbeit ausschließen und eigentlich untereinander sehr pragmatisch zusammenarbeiten wollen und verhindern, dass dann so eine Sachen passieren könnten, wie die AfD fordert, dass ganze Orchester gestrichen werden.
Die Schriftstellerin Antje Ravik-Strubel zur Wahl in Brandenburg und der Stimmung im Osten, auch zu den Landtagswahlen in Sachsen am 1. September und am 27. Oktober in Thüringen, hören Sie Gespräche in Kultur heute. Und wenn wir vorhin über die friedliche Revolution von 1989 gesprochen haben, dann kommen wir jetzt zu dem genauen Gegenteil. Kaum ein Ereignis in der jüngeren Geschichte wird klarer als Wendepunkt bewertet als die Französische Revolution. Ein Volk schafft den autoritären Staat ab und setzt eine republikanische Regierung ein. Es folgt eine Welle aus Gewalt und Terror. Aber es setzen sich auch hochmoderne Ideen durch. Freiheit, Gleichheit, Eigentum. Was jedes Jahr am 14. Juli gefeiert wird, nämlich der Sturm auf die Bastille, das hat eine lange Vor- und Nachgeschichte. Der Publizist Uwe Schulz hat sich mit der Geschichte Frankreichs im 17. und 18. Jahrhundert intensiv beschäftigt und mehrere Bücher dazu geschrieben. Mit ihm habe ich vor der Sendung über die Französische Revolution und zwei ihrer bekanntesten Gegenspieler gesprochen, Ludwig XVI. Und Maximilien Robespierre. Der eine König, der andere so etwas wie das Gehirn der Revolution. Beide endeten auf dem Schafott. Viele Jahre davor kam es zu einem denkwürdigen Treffen der beiden. Robespierre war noch Schüler in Paris und sollte vor Ludwig eine Rede halten. Frage an Uwe Schulz. War das frühe erste Zusammentreffen schon ein Wendepunkt?
Also es war eine sehr prekäre Situation. Ludwig XVI. War auf der Rückfahrt von Reims, wo er sich hat krönen ließ. Er selbst war 21 Jahre alt, also ein relativ junger König. Und Robespierre war 17 Jahre alt und ein Elite-Schüler des Collège Louis-le-Grand. Und diese Begegnung ist sehr makaber gewesen. Der Wagenschlag wurde heruntergelassen und er war quasi kniend im Regen, sprach er in den Kutschenraum. Und das war eine Situation, was insofern auffällig ist, Ludwig XVI. Und auch Robespierre haben nie wieder über diese Situation gesprochen.
Und das ist bezeichnend?
Das ist für Robespierre sehr bezeichnend, weil er in seinem Kampf gegen Ludwig XVI. Eigentlich keinerlei persönliche Ranküne hatte. Es ging ihm lediglich darum, die Revolution voranzutreiben und dann zu einer Staatsform der gewissermaßen Basisdemokratie zu gelangen. Dabei gibt es viele makabre Ereignisse. Da gab es also die Flucht des Königs nach Varennes. Dann gab es die Septembermorde, wo mal eben 20.000 Leute umgebracht wurden. Übrigens die Revolutionsphase, die 5 Jahre bis zum Tode von Robespierre dauerte, hat Frankreich doch immerhin 40.000 Hinrichtungen gekostet.
Da würde ich gerne noch mal nachfragen, weil Robespierre ja eigentlich Anhänger der Monarchie war, bis zu einem gewissen Punkt. Also auch die konstitutionelle Monarchie hat er durchaus befürwortet. Wo sehen Sie da den Wendepunkt der Radikalisierung?
Also er hat das alles, die konstitutionelle Monarchie, als ein Zwischenstadium angesehen. Er fußt auf dem Gesellschaftsvertrag von Rousseau, den er sehr verehrt hat, den Contrat Social. Das ist gewissermaßen die ideologische Bibel für Robespierre gesehen. Und die Etappen dahin zu einem Volksstaat, wo derjenige, der sich dem nicht unterwirft, hingerichtet werden kann. Das ist die Maxime, die ihn dann auf lange Frist zum Fanatiker macht.
Ich würde gerne nochmal zurückgehen zu der Zeit kurz vor dem großen Terror, dem Grand Terreur. 1792 war die Stimmung in Paris extrem aufgeheizt. Also das Königspaar hatte eine Flucht hinter sich, die missglückt ist, war festgesetzt in Paris. Dann standen das österreichische und das preußische Heer kurz vor den Grenzen. Und so eine aufgeheizte Stimmung, das ist ja etwas, womit wir vielleicht heute auch ein bisschen, da können wir vielleicht ein bisschen mitfühlen. Sicherlich nicht in dem Ausmaß, aber es wird ja im Moment auch viel über Stimmungen gesprochen. Wie schnell kann so eine aufgeheizte Stimmung auch Wendepunkte herbeiführen?
Ja, es kommt darauf an, welche Kräfte aufeinandertreffen. Also in Frankreich 1792 waren es einmal der König, der quasi im Schloss der Tuilerien gefangen gehalten wurde. Dann gab es, wie schon erwähnt, das Rathaus, dann gab es die Sans-Culotten. Und Frankreich hatte Österreich den Krieg erklärt, weil in Europa man gedroht hatte, man würde eventuell einmarschieren, aber die Kriegserklärung ging von Frankreich aus. Und dann kam es dann auch zum Kriege. Es wurde ein Revolutionsheer aufgestellt, das in Marsch gesetzt wurde. Und die erste militärische Begegnung war dann in Valmy. Die hat sogar Goethe sehr schön beschrieben. Da gelang es den Franzosen, diese Invasion auf dem halben Wege nach Paris zum Stillstand zu bringen. Und dann beginnt bereits die Revolutionsheeremacht sich auszubreiten in Europa, nach Holland. Das heißt, die Kräfte, die im Innern sehr unruhig waren, werden quasi politisch nach außen geleitet. Und das steigert sich dann in Etappen. Die französischen Heere dann unter Napoleon überschwemmen Europa, was ja auch für die Europäer kein großes Vergnügen war.
Aber könnte man sagen, dass so eine aufgeheizte Stimmung dann tatsächlich schneller zu Wendepunkten führt?
Also eine aufgeheizte Stimmung ist in jedem Fall notwendig, wenn man eine Veränderung herbeiführen will. Man muss auch bereit sein, das konnte man ja bei den Gilets jaunes auch sehen, man muss im Grunde auch, wenn man eine wirkliche Veränderung herbeiführen will, zur revolutionären Tat, also zur Bluttat bereit sein. Und das ist das Signal auch des 14. Juli. Der 14. Juli 1789 ist aus der aufgeheizten Stimmung entstanden. Und das Aufregende dabei ist, dass Ludwig XVI. Nicht gewagt hat, Militär einzusetzen. Dieses Nicht-Einsetzen des Militärs war quasi eine stille Abdankung. Und er hat auf dem Wege zum Schafott dann auch erklärt, ich werde dafür bestraft werden, weil ich nie fremdes Blut vergossen habe. Die Revolutionäre haben viel Blut vergossen und sich damit an die Macht gemacht.
Wir haben viel über Robespierre jetzt gesprochen. Ich würde gerne auch noch mal kurz über Ludwig XVI. Sprechen, der, das glaube ich, kann man so sagen, ein eher schwacher Charakter war. Inwiefern hat das die Ereignisse beschleunigt, dass Ludwig XVI. Unfähig war, Entscheidungen zu treffen?
Ja, das ist sicher ein wichtiger Faktor gewesen. Er war ein sehr gläubiger Mensch. Er wollte kein Blut vergießen. Er war sich auch nicht sicher, ob seine Befehle dann nicht vielleicht doch zum Bürgerkrieg führen würden. und der blutig enden könnte. Er hatte auch immer das Bild von Karl dem Ersten, dem englischen König, in seinem Kabinett, um zu zeigen, dem wurde der Kopf vor die Füße gelegt. Dieses Schicksal wollte er vermeiden, aber er hat es nicht geschafft.
Er hat es quasi heraufbeschworen. Ich würde gerne zum Schluss noch eine letzte Frage stellen, denn von heute aus betrachtet ist es ja doch so, dass der 14. Juli, auch weil er der Feiertag ist bei den Franzosen, als der Markstein-Wendepunkt in der Geschichte der Französischen Revolution als solcher eben betrachtet wird. Die Erstürmung der Bastille, in der Bastille waren Waffen versteckt, auch das ein Grund, warum die Bastille erstürmt wurde, aber sie war natürlich auch ein Symbol der autoritären Herrschaft und der Willkür. Würden Sie sagen, dass das tatsächlich der entscheidende Wendepunkt in der Französischen Revolution oder für die Ereignisse war, oder gibt es vielleicht noch ein wichtigeres Ereignis?
Also der 14. Juli ist zum Symbol geworden, weil, wie Sie schon gesagt haben, diese Bastille das Machtsymbol war. Da wurde mit den Lettres de Cachet, diesen Geheimbefehlen, wurden die Leute gefangen gesetzt. Die Waffen holten sich die Aufständischen im Invalidenzentrum und in der Bastille war im Grunde eigentlich niemand richtig da. Da waren ein paar Invaliden noch da. Das ist ungeheuer grausam verlaufen. Der Kopf des zuständigen Kommandanten wurde auf der Pike unter großem Triumphgeschrei auf den Rathausplatz, den berühmten Place de Grève, getragen. Also von daher ist es etwas seltsam, dass die Franzosen diesen Tag mit so hoher Symbolik gesehen haben. Das ist ein Vorgang, den die französischen Historiker bis heute schwer verkraften können, mit dem Bild einer großen Nation.
Der Historiker Uwe Schulz über die Französische Revolution als Wendepunkt der Geschichte. Die Gespräche unserer Sommerreihe können Sie auch auf deutschlandfunk.de und in der DLF-Audiothek-App nachhören. Und in den Kulturnachrichten geht es nochmal um das Tanztheater Wuppertal. Dort wurde gestern die Kündigung der Intendantin Adolphe Binder aufgehoben. Susanne Lurwig mit der Fortsetzung.
Genau, nach der schallenden Ohrfeige, die sich die Stadt Wuppertal gestern in zweiter Instanz vor dem Landesarbeitsgericht in Sachen Tanztheater Pina Bausch abgeholt hat, will sie nun auf dessen unrechtmäßig gekündigte Leiterin Adolphe Binder zugehen. Man wolle gemeinsam mit der künstlerischen und kaufmännischen Leitung des Tanztheaters prüfen, welche Handlungsoptionen möglich sind, um weiteren Schaden vom Tanztheater abzuwenden, heißt es, leicht kryptisch, aber sicher juristisch korrekt. Die erfolgreiche Choreografin war aus unerfindlichen Gründen von der Stadt entlassen. Ein Papier mit angeblichen Vorwürfen gegen Binder von einem PR-Berater der Stadt an Medien weitergegeben worden. Und nach dessen Andeutung mit Wissen der Kulturverwaltung und Stadtspitze. Wir haben mehrfach berichtet. Dagegen war Binder erfolgreich vorgegangen und das weltberühmte Wuppertaler Tanztheater hat unterdessen aber längst eine neue Leiterin. Neben immateriellen Schaden werden damit nach dem gestrigen Urteil auch erhebliche Kosten auf die Stadt zukommen. Adolphe Binder hat bereits angekündigt, dass sie in Wuppertal weiterarbeiten möchte. Udo Kittelmann möchte hingegen nicht weiter als Chef der Berliner Nationalgalerie arbeiten. Er wird seinen im kommenden Jahr endenden Vertrag nicht verlängern. Der 61-Jährige leitet neben der alten und neuen Nationalgalerie auch noch drei weitere Häuser, unter anderem den Hamburger Bahnhof, wo derzeit noch die vielbeachtete Emil-Nolde-Ausstellung zu sehen ist. Seine Herangehensweise an die Kunst scheint oft so ungewöhnlich wie sein Lebenslauf, dem er mit den Schlagworten vom Augenoptiker zum Ausstellungsmacher knapp, aber nicht ausreichend zusammenfassen könnte. Immer wieder wurde Kittelmanns Arbeit ausgezeichnet, 2001 sein Pavillon auf der Biennale, wo er Gregor Schneiders Haus Ur zeigte, 2013 dann er als Kulturmanager des Jahres. Nach Informationen des Deutschlandfunks hat sein Ausscheiden rein private Gründe. Der Film Systemsprenger von Nora Finkscheid geht für Deutschland ins Oscar-Rennen. Systemsprenger ist das Langfilmdebüt der 38-jährigen Regisseurin und erzählt die Geschichte eines kleinen Mädchens, das mit seinen Gewaltausbrüchen seine Umwelt extrem überfordert. Bislang war der Film erst auf der Berlinale zu sehen. Unsere Kritikerin war damals ebenso begeistert wie die Jury, die Nora Finkscheid den Silbernen Bären verliehen hat. In die Kinos kommt Systemsprenger am 19. September.
Die Kulturnachrichten mit Susanne Lurwig. Wie geht es nach dem Rücktritt von Ministerpräsident Conte in Italien weiter? Dazu gleich mehr in den Informationen am Abend mit meinem Kollegen Dirk Oliver Heckmann. Ich bin Anja Reinhardt. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Abend.